Guten Abend. Es wäre schön, wenn sich alle im Raum Befindlichen jetzt auf einen Platz einfinden können, dass wir nämlich anfangen können. Wir freuen uns sehr über den großen Andrang heute Abend und hoffen, dass alle unterkommen. Es gibt keine weiteren Stühle mehr hier im Raum, weil der Raum mit 150 Personen und Stühlen nur zugelassen ist. Es gibt aber die Möglichkeit, es wird eine Übertragung draußen auf die Treppe geben. Und so wie ich es verstanden habe, ist auch nicht zulässig, dass Leute stehen bleiben im Raum. Also die einzigen freien Plätze, die es nachher gibt, sind die von den Vieren, die dann hier auf dem Podium sitzen. Ansonsten würde ich euch bitten, auf die Treppe zu wechseln. Und nächstes Mal wissen wir dann, dass wir einfach immer mit 300 Leuten rechnen müssen und haben dann genügend Stühle vorrätig. Mein Name ist Uta Grunert. Ich gehöre zu COBRA, Kooperation Brasilien. Und der Abend heute ist der Auftakt unserer Frühjahrstagung und gleichzeitig der Auftakt unserer Feier von 25 Jahre COBRA. Und ich selbst habe überlegt, vor 25 Jahren habe ich noch studiert, war gerade im Chaco in Argentinien für meine Diplomarbeit unterwegs und habe gedacht, ich würde mal in der EZ landen. Kam alles dann ein bisschen anders, aber so spielt das Leben. Und ich selbst bin zu COBRA erst dazu gestoßen, nachdem die ersten 16 Jahre vorbei waren. Also vielleicht habe ich die Pubertät einfach ausgelassen und verpasst. Kann ja manchmal auch anstrengend sein, je nachdem. Aber es war damals spürbar, dass COBRA nicht mehr in den Kinderschuhen steckte. Und wenn man sieht, also hier an der Seite hängt das seit Jahren gehegte und gepflegte Banner, COBRA, Kooperation Brasilien, das bei allen runden Tischen, bei allen Veranstaltungen immer aufgehängt wird. Und wir haben jetzt neu hier an der Seite ein neues Banner. Also von daher ein bisschen mit der Zeit gegangen sind wir auch, aber vieles ist schon noch so geblieben, wie es mal war, würde ich sagen. Und ja, die Geschäftsstelle sitzt in Freiburg von COBRA, obwohl wir ja ein bundesweites Netzwerk sind. Und auch da hat sich über die Jahre einiges geändert. Also als ich dazu kam, war es ein Ein-Personen-Laden mit der Kirsten Bredenbeck, die sicher viele noch kennen, die sich entschuldigen lässt, weil sie krank ist, gerne gekommen wäre. Und dann hat sich das über die Jahre verändert. Und inzwischen sind wir ein Team von 3 Personen. Der Fabian sitzt hier vorne, mein Kollege, und der Jan ist, glaube ich, auf die Treppe gewechselt, hat also Raum freigegeben für alle, die hier sitzen wollen. Ja, über die Jahre war zwischendrin Joko auch noch in der Geschäftsstelle und die hat viele Fragen mitgebracht, weil ich glaube, zu Beginn, als dieses COBRA entstanden ist, das ist auch im Brasilikum für mich ganz deutlich geworden, wo ja Leute von der Anfangszeit geschrieben haben, war ein unglaublicher Kampfgeist zu spüren und eine riesen Aufbruchsstimmung und auch ein Bedürfnis, sich zusammenzuschließen und gemeinsam was voranzubringen. Und das hat sich aber im Laufe von 25 Jahren nicht nur die politische Situation verändert, sondern vielleicht auch die Solidaritätsbewegung hat sich verändert. Und wir hatten zwischendrin eben Phasen, wo dann schon die Frage war, wie sieht denn Solidaritätsarbeit heute eigentlich aus? Was bedeutet es, solidarisch zu sein mit Brasilien, solidarische Kämpfe zu kämpfen? Was hat sich verändert? Was ist aber noch gleich geblieben von den Themen, mit denen wir zu tun haben? Und ja, das hört bis heute eigentlich nicht auf. Also wir haben gemerkt, jedes Mal, wenn wir unsere Medien auch überarbeitet haben, um auch da ein bisschen mehr in der heutigen Zeit anzukommen, dass wir neu auch um Formulierungen, um Bündelungen gerungen haben, dieses Riesenland Brasilien irgendwo zu strukturieren, dass es für Außenstehende auch möglich ist, sich da zurechtzufinden. Und eben als ich dazu kam, war das Brasilikum noch eine Ausgabe, gab es 10-mal im Jahr ein Brasilikum. Der Jürgen Stahn hat das ganz wesentlich damals mitgeprägt. Und ich weiß noch, dass ich sehr beeindruckt war von den tiefgehenden Analysen, die man da lesen konnte, obwohl das Heft an sich, ihr erinnert euch wahrscheinlich noch, so ein bisschen aussah wie eine bessere Schülerzeitung. Und von daher hat sich da jetzt heute was geändert mit dem Brasilikum, was draußen auch ausliegt und ihr dort auch Gegenspende mitnehmen dürft, wenn ihr nicht sowieso schon Abonnenten und Abonnentinnen seid. Ja, 25 Jahre haben also eine Vielfalt von Themen mit sich gebracht. Das haben wir auch beim Durchstöbern von alten Programmen zum runden Tisch gemerkt, wo man das Gefühl hat, manche Themen, die waren eigentlich nie weg. Die sind 25 Jahre lang auch auf der Agenda geblieben. Und vielleicht ist das auch der richtige Blick in die Zukunft, denn die aktuellen Entwicklungen in Brasilien beunruhigen und frustrieren ja eher, als dass sie Mut machen. So vieles schien schon erreicht und jetzt, wir müssen also neue Energiereserven mobilisieren, um dran zu bleiben, denn auf gar keinen Fall darf die Angst über die Hoffnung siegen. Und in diesem Sinne, lasst uns heute debattieren und morgen auch feiern, heute auch schon ein bisschen feiern, trotz alledem 25 Jahre Cobra. Ich übergebe an den Thomas Fatheuer aus unserem Vorstand.
Ja, während Uta ein bisschen auf Cobra rückblickte, sollte ich auf Brasilien blicken. Was war eigentlich vor 25 Jahren in Brasilien, als Cobra gegründet wurde? Das war 92. Dann ist mir eigentlich aufgefallen, dass das Jahr 92 gar nicht so wichtig war für die Gründung von Cobra, eigentlich die Jahre davor. Weil Cobra ist ein Netzwerk und Cobra ist entstanden aus Gruppen, die in den Jahren davor entstanden sind, in den Jahren davor sich engagiert haben in der Zusammenarbeit und Solidarität mit Brasilien. Und dabei ist auch noch eins wichtig, wir haben vor 3 Jahren hier auch in Berlin und in anderen Städten einen anderen Gedenken nicht gefeiert, sondern gedacht, nämlich der 50 Jahre Militärputsch in Brasilien. 1964 hat das Militär die Macht übernommen in Brasilien und wir haben hier in Berlin, in Köln, in anderen Städten einen Brasilien Nunca Mais Tage organisiert. Und daher haben wir auch ein bisschen versucht aufzuarbeiten, die Geschichte der Solidaritätsbewegung mit Brasilien in Deutschland. Und es ist aufgefallen, dass das die heutige Bewegung eigentlich nicht sozusagen auf die Zeiten von dem Putsch zurückgeht. Nur sehr, sehr kleinen Rinnsalen, die sich von der Zeit gehalten haben. Es gab nach dem Putsch doch einiges in Deutschland, auch an Solidarität. Amnesty hat Flüchtlinge betreut, es gab Gruppen von Exilierten in Deutschland. Wir haben da einiges auch zutage gebracht, aber das Eigentliche ist, dass die, was heute entstanden ist, aus der Solidaritätsbewegung, eigentlich aus einer anderen Phase stammt, nämlich aus dem Aufbruch nach dem Ende, zum Ende der Militärdiktatur. Die 80er Jahre haben das geprägt. Und da ist ja in Brasilien wahnsinnig viel passiert in den 80er Jahren. Die Kampagne für Direktwahlen, die Reta Já, die Millionen auf die Straße gebracht hat und mobilisiert haben, zum Ende der Militärdiktatur. Die erste zivile Regierung in Brasilien, die 85 ihr Amt angetreten hat, mit einer etwas problematischen Transition, Übergabe, weil eben keine Direktwahlen stattgefunden haben. Dann die Auseinandersetzung mit einer neuen Verfassung in Brasilien. Viele Menschen mobilisiert, viel Beteiligung, partizipativer Prozess, auch hier bei uns angekommen. Überhaupt die Entstehung neuer sozialer Bewegungen. Neue soziale, der Syndikalismus, die Gewerkschaftsbewegung erneuert sich, aber auch viele andere Bewegungen entstehen oder formieren sich mehr als vorher. Und es entsteht eine neue Partei, die PT wird gegründet und die wird ein Hoffnungsträger für eine Erneuerung von alternativer und linker Politik weit über Brasilien hinaus. Auch wir haben in Deutschland hier von Anfang an Kontakt gehabt mit Vertretern der PT, mit Politikern der PT und der neuen sozialen Bewegung und einen Austausch gehabt über Perspektiven von Veränderung von alternativer Politik. PT war auch für uns hier sicherlich ein wichtiger Hoffnungsträger in dem parteineuen Typus und diese Debatten, die es hier gab. Amazonien war immer ein wichtiges Thema zu der Zeit, bis heute. Amazonien hat viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen, das hat auch vielen Brasilianern ein bisschen verdächtigt, dass die Deutschen sich so für den Regenwald interessieren, hat aber eine Geschichte. Wir haben damals zum Beispiel in den 80er Jahren die ersten Seringueros, Kautschukzapfer in Deutschland empfangen, die Kassler sind auch hier, die das organisiert haben. Wir haben damals verstanden im Umfeld von Cobra, dass die Auseinandersetzung um Amazonien, um die Erhaltung von Regenwald, keine einfache Umweltfrage ist, sondern eine soziale Frage. Dass es darum geht, Rechte von Menschen und Bewohnern zu schützen. Wir haben gelernt, das als anders als manche Umweltgruppen als sozioökologische Frage anzugehen. Und ich glaube, das war auch eine wichtige Geschichte. Es gab damals schon den Kampf um die Staudämme, Belo Monchi, gab es schon 88, 89 unter einem anderen Namen, Carrao, waren die ersten Planungen. Es war damals auch mit der Weltbank die Finanzierung. Es gab hier Kampagnen gegen diese Finanzierung der Weltbank für die Staudämme in Brasilien, sowas alles. Also das waren wichtige, glaube ich, Momente, die dann dazu geführt haben, dass sich Cobra gebildet hat. Eins habe ich vergessen, ich gerade noch mal. Natürlich war auch die Theologie der Befreiung ein wichtiger Faktor. Viele Gruppen hier, die zu Cobra gekommen sind, kommen aus dem kirchlichen Umfeld. Es sind die großen Hilfswerke auch dabei, Miserie und Brot für die Welt. Und ich glaube, dass die Präsenz der Theologie der Befreiung, der Basisbewegung, der Basiskirche in Brasilien ein ganz wichtiger Faktor war, um hier auch Menschen zu mobilisieren für neue Wege im Glauben. Und es waren natürlich auch ganz schwierige Zeiten, ne, trotz dieser Aufbruchstimmung, die da waren. Wir hatten damals die Verschuldungskrise, war ein Riesenthema, Verschuldungskrise. Und der Sarney hat, Präsident Sarney, Brasilien ein Moratorium verkündet damals. Ne. Es war eine Zeit natürlich, die durch Gewalt geprägt war, durch Morde, Landkonflikte. Ich erinnere nur an zwei Namen, einen, die wahrscheinlich nur die Älteren kennen, Prado Josimo, der ermordet worden ist und auch international eine bekannte Figur war, von der CPT, von der Landpastorale. Und dann natürlich Chico Mendes, dessen Ermordung eine große internationale Aufmerksamkeit erregt hat. Aber die ein Symbol war für das, was auch an Gewalt in Brasilien passierte und wie heftig die Auseinandersetzungen waren um Änderungen, um neue Anfänge. Und zwischendurch in all dem fällt hier in Berlin die Mauer. Das hat zum Beispiel, das will ich noch mal einmal kurz zeigen, was man sehen kann, zu einem geführt 1990, nur kurz nachdem die Mauer gefallen, 1989, die Niederlage Lulas bei den Wahlen. Vielleicht auch noch ein markantes Erlebnis damals. Wir haben damals hier in Brasilien, also im Vorfeld von den Wahlen, ein Komitee pro Lula gehabt. Wir haben Veranstaltungen organisiert. Ne? Und dann innerhalb von kurzer Zeit fiel sofort die Mauer und Lula verliert die Wahlen. Ich weiß, was Lula einmal gesagt hat auf dem ersten Kongress der PT, dass jeder Stein der Berliner Mauer auf den Kopf der PT gefallen ist. Das heißt, diese Verbindung von internationalen Ereignissen, die war natürlich auch sehr wichtig. Und wir haben hier, das werden sich nicht mehr viele daran erinnern, 1990 hat Collor, der damals noch als gewählter Präsident, Berlin besucht am Brandenburger Tor. Und es hat Proteste gegeben, die Brasilianer und Deutsche zusammen organisiert haben. Die haben es immerhin auf das Titelbild brasilianischer Zeitungen geschafft, auch zu sehen, dass hier sich Menschen damals schon organisiert haben gegen einen Menschen wie Collor, der ja dann hinterher 92, eben im Gründungsjahr von Cobra, durch ein Impeachment-Verfahren des Amtes enthoben worden ist. Also es waren Zeiten, die 80er-Zeiten, großen Aufbruchs und großer Hoffnungen. Und dieser Moment hat dazu geführt, dass sich sowas wie Cobra formiert hat und gebildet hat. Und die Hoffnungen sind erstmal nochmal weitergetrieben worden. 2002 gewann Lula die Wahlen als Präsident. 2003 tritt Lula die Präsidentschaft an. Und ich glaube, alle, die im Cobra-Umfeld waren, haben das als Moment großer Erwartungen und großer positiver Hoffnung auch nochmal gesehen. Danach haben sich die Zeiten offensichtlich verwirrt. Danach sind die Analysen nicht mehr so eindeutig geworden. Es fing an, dass auch im Cobra-Umfeld unter unseren brasilianischen Freunden und Freundinnen die Bewertung der Regierung Lula nicht mehr eindeutig war. Was passiert plötzlich, dass ein Präsident, den ich selbst vor Angra 3 gesehen habe, vor der Baurinne von Angra 3, hat gesagt, wenn wir die Wahlen gewinnen, dann werden wir dieses Ding stilllegen, dann hinterher anfängt, das Atomprogramm wieder in Kraft zu setzen. Bewerten wir es, dass nach einer Phase des Moratoriums von Großstaudämmen in Amazonien, genau unter einer PT-Regierung, Essen Rondonia und dann in Pará, in Belomonchi, Staudämmprojekte wieder aufgenommen werden. Und viele, viele andere Fragen, die zu uns aber erstmal, glaube ich, auch zu einem produktiven Streit geführt haben. Wie gehen wir damit um? Was ist unsere Rolle auch in Deutschland damit? Zum Beispiel zu gucken, was ist die Beteiligung deutscher Firmen an solchen Großunternehmen? Auch das war ein wichtiger Punkt in unserer Arbeit, gerade in den letzten Jahren. Aber jetzt in den letzten Wochen und Monaten, 2, 3 Jahren, hat sich die Lage in einer unglaublichen Lage zugespitzt. Keiner hat damit gerechnet, dass das, was in den letzten Jahren passiert ist, das Impeachment von Dilma möglich gewesen wäre. Wir erleben einen atemberaubenden Rückschritt. Ganz egal, wie man die Bilanz der PT-Zeit bewertet, sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass das, was danach kam, in vielen Punkten ein unglaublicher Rückschritt war und keine Reaktion auf vielleicht Fehler, die hätten auch korrigiert werden müssen, sondern ein sozialer, ökologischer, ökonomischer Rückschritt, der fast schon der atemberaubend ist. Deshalb unser heutiger Versuch, etwas mehr, was ich Klarheit ist vielleicht das falsche Wort, aber etwas Reflexion auch in diese schwierig zu fassende Situation zu bringen. Wir stehen alle, muss ich sagen, etwas ratlos davor und wir fragen uns auch alle, was heißt das für die Zukunft der Solidarität und der Zusammenarbeit mit Brasilien? Deshalb unser heutiger Abend, viele offene Fragen. Einstige Freunde haben oft nicht die gleichen Meinungen in der Punkt, aber ich hoffe, dass wir trotzdem es schaffen, trotz auch vieler Verbitterungen in den Debatten, heute eine produktive Debatte zu führen und habe große Erwartungen an unsere Gäste aus Brasilien. Und bevor wir aber zu denen kommen, leite ich noch mal kurz zu Benjamin von den Freunden des MST, der als dritter Gastgeber hier noch mal kurz ein paar Worte an euch richten wird. Danke sehr.
Ja, vielen Dank, Thomas. Geht das so? Gut. Auch von mir nochmal, also Benjamin Bung, Vorsitzender von den Freunden der brasilianischen Landlosenbewegung, unter anderem. Auch von mir einen wunderschönen guten Abend. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen und Sie alle hier zu sehen bei dieser festlichen Frühjahrstagung. Uta hat das gesagt, 25 Jahre Cobra. Und auch mitwirken zu dürfen. Und man hat mich eben gebeten, hier auch zur Begrüßung etwas zu sagen, was ich zum Anlass nehme, um kurz auf 4 Gründe einzugehen, warum ich mich so freue. Und dann endlich können wir zum inhaltlichen Teil übergehen, für den Sie da sind. Genau. Ich weiß noch, wie ich letztes Jahr, da war gerade das Amtsenthebungsverfahren gegen Dilma am Laufen, fassungslos reagiert habe. Und dann habe ich bei Cobra angerufen. Mensch, Uta, wir müssen irgendwas machen. Das kann doch nicht so sein. Ja. Dann haben wir verschiedene Ideen diskutiert. Irgendwann kam dann die Frage, eben an dieser Frühjahrstagung mitzuwirken. Und das war noch bevor dann im November die Bundesschule der Landlosenbewegung von der Militärpolizei durchsucht wurde. Wir sind ein ehrenamtlicher Verein, ein gemeinnütziger ehrenamtlicher Verein, der einerseits Entwicklungsprojekte mit der MST betreibt, überwiegend im Bildungsbereich, aber der auch auf die problematische Situation der Landbevölkerung in Brasilien oder insgesamt des globalen Südens versucht hinzuweisen. Ja? Und unser Verein ist ein loser Zusammenschluss, wie das Thomas auch schon gesagt hat, aus Einzelpersonen, Ortsgruppen, Leute, die damals noch weit vor 25 Jahren irgendwie über die Kirchen einen Austausch gesucht haben, Gewerkschaftsgruppen, die Soli-Reisen organisieren oder schlicht Einzelpersonen, die aufgrund persönlicher Geschichten irgendwie versuchen, noch Kontakt mit Brasilien aufrechtzuerhalten, Schülerreisen organisieren, auf dem Weihnachtsmarkt eine Spendenkampagne lostreten, ein Weltwärtspraktikum betreuen oder eine Zeitschrift am Laufen zu halten. Und das über so lange Zeit. Alles ehrenamtlich. Insofern sind die Amigos hier heute Abend auch die andere Seite der Brasilien-Solidarität, wenn Uta vorhin davon gesprochen hat, wie die Cobra sich professionalisiert hat. Deswegen erzähle ich das eben nicht ohne Grund. Aber ich denke auch, und das wird morgen Abend bei der Diskussion sicher ein Thema sein, wir, also diese ehrenamtlichen Initiativen, aus denen sich Cobra gegründet hat als Netzwerk, also Brasilien-Solidarität ist mehr als Cobra, aber uns könnte es auch nicht geben ohne die Cobra. Von dem her, diese außergewöhnliche Struktur, die Cobra darstellt, ist ein schönes Symbol deswegen auch für diese Tagung, hier zusammenzuarbeiten. Und auf diese Weise möchte ich einfach erstmal Danke sagen. Und das Spannende ist ja auch, mein Einstieg oder mein Kennenlernen mit Cobra war damals die Tagung in Leipzig. Und lustigerweise war genau Kelly, also von der Landlosenbewegung, auch damals als Referentin da. So spielt das eben. Also, die Cobra trägt über die Zeit eine soziale Ordnung, oder als Wissenschaftler würde ich da dann von einem Ermöglichungsraum reden, der unser ehrenamtliches Engagement überhaupt erst am Laufen hält, dies auszuleben ermöglicht. Danke. Manche von Ihnen sind vielleicht schon lange dabei. Ulrich Beck hat da einmal von einem Humus geredet, ja? So, der gegründet würde. Und es gibt dann so eine neue Generation, wie ich das dann vielleicht auch bin, die dann da hineinwächst und Dinge voraussetzt, die andere irgendwie noch als Errungenschaften bezeichnet haben. Ja? Für die Konsolidierung als Verein der Amigos war das Massaker von El Dorado de Carajás bedeutsam, 1996, am 17. April. Das heißt, das hat sich diese Woche zum 21. Mal gejährt. Vielleicht erinnern sich viele noch an dieses Ereignis. Ja? Bis heute ist das jetzt der Grund, warum es einen weltweiten Tag der Landlosen gibt oder in Brasilien, der Grund für einen Abril Vermelho, einen roten April. Und bei uns war das damals, da gab es dann diese Ausstellung von Sebastião Salgado. Ich glaube, Wolfgang verkauft da draußen mal wieder schöne Plakate. Es gibt noch ganz wenige. Greifen Sie zu. Ja, diese Ausstellung Terra, und damit wurde eine internationale Kampagne so ein bisschen losgetreten. Es wurden Freundesgruppen in Europa und in der ganzen Welt gegründet. Und bei uns hat sich dann die Gelegenheitsstruktur aufgetan, damals mit Caritas International an EU-Gelder ranzukommen und diese Bundesschule der Landlosen mit aufzubauen, mit anderen Gruppen aus Europa. Und dann haben wir uns erstmal wieder zurückgezogen, das hat uns 10 Jahre beschäftigt. Dann haben wir uns wieder ein bisschen zurückgezogen, die Schule trägt sich selber. Jetzt stößt sie an die Grenzen ihrer Kapazitäten und wir beginnen uns wieder dafür einzusetzen und zu engagieren. Ein neues Schulgebäude soll her. Aber an dieser Stelle, auch das muss an so einem Abend gesagt werden, vielen Dank an Thomas Schmidt und auch an Wolfgang Hees. Da, hinten. Aber ich meine das auch an Sie alle. Also wir stehen hier sozusagen nur repräsentativ für die ganzen Leute oder die Amigos nur als Beispiel, was diese Brasilien-Solidarität in unterschiedlichster Weise seit so vielen Jahren leistet. Und das ist außergewöhnlich. Wiederum erzähle ich das eben nicht ohne Grund. Ja? Weil auch sowas, dass diese soziale Ordnung, die hier aufrechterhalten wird, die trägt eine Erinnerung oder ein Gedächtnis. Ich weiß nicht, Christian, Jan, seid ihr da? Ja? So, ich musste, weil ich gerade von El Dorado de Carajás geredet habe, ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, als die Adenauer Stiftung Sergi Kamara vor ein paar Jahren eingeladen hat. Das war damals der Verantwortliche für dieses El Dorado de Carajás, um über Sicherheitsthemen zu reden. Das war aber noch etwas anderes als Sergio Moro, der vor kurzem hier in Heidelberg war. Das damals war eindeutiger. Gut, Sie wissen das alle. Auf eine andere Weise ist das auch bedeutsam, diese Brasilien-Solidarität, zumindest im ehrenamtlichen Bereich. Mal klappt das besser, mal klappt das schlechter mit dem Engagement. Mal hat man mehr Zeit, meist hat man zu wenig und dann engagiert man sich ja nicht nur für die eine Sache, sondern auch noch für ganz viele andere Sachen, gerade in den aktuellen Zeiten. So. Und das führt zu vielen Spannungen untereinander. Auch wir haben bestimmte Phasen durchlaufen von so einer ja karitativen Hilfe. Und dann kam von der MST immer die Forderung, ihr müsst mehr politische Arbeit da drüben machen. Wir wollen gar nicht so viel Geld, ihr müsst politische Arbeit machen. So, heute, wo die Strukturen in Brasilien rasant zusammenbrechen und die staatliche Förderung, ist das wieder viel, viel mehr bedeutsam. Und das Wichtige ist eben über all diese Ärgernisse untereinander, miteinander oder Spannungen, dass sich über so lange Jahre eine Partnerschaft hält und Beziehungen halten. Deswegen, trotz alledem, so steht das, glaube ich, hier oben drauf. Das ist zumindest meine Antwort darauf. Von dem her, danke an euch alle. Und jetzt, ich würde hier nicht stehen, und ich versuche den Punkt ein bisschen kürzer zu machen, weil das Kelly sicher nachher übernimmt. Dass ich jetzt hier stehe, hat letztlich ziemlich wenig mit mir, den Amigos oder Cobra zu tun. Seit über 30 Jahren ist die MST eine der stärksten zivilgesellschaftlichen Kräfte in Brasilien. Landfragen in Brasilien, aber auch Wirtschafts-, Umwelt-, Sozial-, Bildungs- und innenpolitische Debatten sind heute nicht ohne diese Bewegung der Landlosen zu verstehen. Auch wenn gerade in den letzten Jahren die Landfrage auf der politischen Agenda massiv an Bedeutung verloren hat. Und auch heute gibt es noch Bewegungen, gerade in den Städten, die eigentlich klagen, die MST, die hat doch viel zu viel Einfluss. Die Zentrale der Errungenschaft der MST ist ein Modell der nichtstaatlichen Agrarreform durchgesetzt zu haben. Durch die Radikalität und die Organisation verschiedener Organisations- und Handlungsformen. Heute leben unter diesem Banner über 2 Millionen Menschen. Herausragend ist auch der Bildungsbereich mit über 3000 Schulen und eben dieser eigenen Universität. Aber, und das bringt mich zurück zu dem, was Thomas Fatheuer erzählt hat, für die MST gab es immer 3 Zielebenen, also das eigene Stück Land, ja, eine alternative ländliche Entwicklung, Quotensysteme in der Beschaffung, Diskussionen um Gentechnik, ökologische Landwirtschaft oder auch Gendergerechtigkeit in einem etwas konservativen ländlichen Raum. Aber vor allem hatte die MST immer eine Bedeutung, weil sie genau in dieser Umbruchszeit von der Militärdiktatur entstanden ist und sie war immer ein Symbol für die Demokratisierung Brasiliens. Und jenen in Brasilien, die sich einer solchen Bewegung irgendwie verbunden fühlen, mag diese Bedeutung dieses Umbruchs damals noch bewusst sein. Aktuell habe ich den Eindruck, dass diese Bedeutung oft verloren gegangen ist oder diese Erinnerung, was das denn eigentlich in diesen frühen 80er Jahren war. Und bis heute hält so eine Bewegung eben auch jenseits dieser Debatten um, wie gehen wir in den Städten um, eben immer noch die Idee aufrecht, dass es auch eine grundlegende Alternative gibt, jenseits dieser Stadtfragen, eben eine alternative ländliche Entwicklung. Und damit komme ich zum letzten Punkt. Ich versuche es kürzer zu machen. Ich habe jetzt drei Variationen genannt über die Bedeutung von so einer kontinuierlichen Beziehung, über 25 Jahre mehr zu sprechen. Also einer Beziehung zu Cobra, zu Freunden, mit denen man sich engagiert, zu Partnern wie der MST und die so eine Beziehung zum Land und eine Idee der Demokratisierung aufrechterhalten. Aber auch für mich, für meine Beziehung zu mir, ist dieser Ermöglichungsraum, von dem ich gesprochen habe, der Brasilien-Solidarität wichtig. Mir hilft diese kontinuierliche Beschäftigung mit der MST, eine andere Perspektive zu wahren. Die Kenntnis um Brasilien und um die Sicht der MST vermittelt mir zunächst einen Standpunkt, welcher erlaubt, alltägliche Situationen hier, aber auch dieses öffentliche Gewaber, was ich gerade wahrnehme, um tatsächliche oder eingebildete Krisen, die vor allem durch nationale Ereignisse und Dynamiken geprägt sind, eben aus einer anderen Sicht in den Blick zu nehmen. Aus etwas Distanz zu ertrachten, also diesen Standpunkt zu wahren. Es geht aber darum, dass man eben auch Menschen trifft, die ebenso denken, die so ein Selbstverhältnis, wie der Wissenschaftler dann da sagen würde, stabilisieren. Und sie alle, zumindest setze ich das jetzt mal voraus, ist immer schwierig, wenn man hier vorne steht, ja, sind Leute, die sich dezidiert eben so eine internationale Perspektive bewahrt haben und mir helfen, so eine zu bewahren. Wenn ich mir zum Beispiel aktuell den Wahlkampf anschaue, momentan haben alle das Thema soziale Ungleichheit wiederentdeckt. Ja. Für die einen ist es die Begründung für eine nationalistische Interessenpolitik, für die anderen ist es die Reaktion auf ein vermeintliches Unterschiedsphänomen. Von ganz links, grün, Mitte, rechts bis ganz rechts, da schließe ich mich Stefan Lesse nicht an, redet aktuell kaum mehr jemand über eine globale Umverteilung, sondern man verhandelt Differenzen in einem nationalen Rahmen. Und das ist etwas, was mir Sorgen macht und weshalb ich so unglaublich froh bin, dass Sie heute alle hier sind. Vielen Dank, dass Sie da sind. Und an dieser Stelle übergebe ich an Luciano Wolf für die Diskussionsrunde. Bitte schön.